Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Krieg in der Ukraine hat auch die jüdische Bevölkerung getroffen, aber eben nicht nur in der Ukraine, auch in Russland. Der Moskauer Oberrabbiner, der sich jahrzehntelang für den Wiederaufbau des jüdischen Gemeindelebens eingesetzt hat, auch er ist inzwischen im Exil in Jerusalem. Wie er dort auf die Lage in der Heimat blickt, ist gleich unser erstes Thema. Und zum Stichwort Ukraine-Krieg nehmen wir außerdem einen Denker in den Fokus, der vor 450 Jahren gestorben ist, dessen Schriften aber auch heute noch ungeahnte Aktualität besitzen, nämlich den schottischen Reformator John Knox, der offen wie kein anderer reformierter Theologe den bewaffneten Widerstand gegen die Tyrannei gefordert hat. Und wir schauen zum Ende der Sendung darauf, wie Religionsgemeinschaften von der Energiekrise getroffen sind. Mehr als man auf den ersten Blick vielleicht denken könnte. Denn bekanntlich, etwa eine Kirche zu heizen, das ist ganz schön energieintensiv. Noch im vergangenen Sommer, da hatte der Moskauer Oberrabbiner bereits das Land verlassen, Richtung Israel. Da wollte eben dieser Pinchas Goldschmidt nicht davon sprechen, dass er sich im Exil befindet. Nun sagt aber auch er, doch, das stimmt. Der gebürtige Schweizer ist auch Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz. Und aus seinem Jerusalemer Exil blickt er düster auf die Lage in der Ukraine und in Russland. Und er meint, der Krieg, der kann noch lange dauern. Blanka Weber konnte Pinchas Goldschmidt in Jerusalem treffen.
Es ist ein milder Nachmittag. Rabbiner Pinchas Goldschmidt ist im Stress. Termine hier und dort, auch in Brüssel. Er ist jetzt der Ansprechpartner für Regierungen, Institutionen, Hilfsorganisationen. Mit seinem Büro in Jerusalem zieht er gerade um. Zu viel Chaos dort, sagt er. Wir treffen uns an einem belebten Platz mit vielen jungen Menschen, Cafés und Snacks.
Der Stadtteil ist einer der wichtigsten Punkte in West-Jerusalem.
Und auch für ihn jetzt das neue Zuhause. Rabbi Goldschmidt atmet mitten im Tagestrubel tief durch und gönnt sich eine kleine Mittagspause.
Also das Leben hat sich nicht nur für mich verändert. Das Leben hat sich verändert für mehr als 40 Millionen Ukrainer und mehr als 140 Millionen Russen.
Und Pinchas Goldschmidt meint damit das ganze System. Alles ist durcheinandergewirbelt, alle Menschen sind betroffen, egal ob nicht jüdisch oder jüdisch, in beiden Staaten. Aber als Moskauer Oberrabbiner im israelischen Exil hat er vor allem einen genauen Überblick, was die jüdischen Flüchtlinge betrifft.
Also wir glauben, dass mehr als 50.000 Leute jüdischer Herkunft hier nach Israel seit Anfang des Krieges gekommen sind. Und dann gibt es noch Zehntausende von Menschen jüdischer Herkunft, die in den anderen Ländern der Ex-Sowjetunion geflüchtet sind, nach Dubai, nach Istanbul. Und es gibt noch mehr als 80.000, die in Russland dabei sind, auszureisen.
Die Zahlen vor Monaten hätten sie ihm, den Vorsitzenden der Europäischen Rabbinerkonferenz, noch schlaflose Nächte bereitet. Jetzt ist das Alltag. Die Welt ist in Bewegung, die jüdische Welt einmal mehr. Auch er ist mit seiner Familie geflohen, das war im März. Kritische Stimmen warfen ihm vor, er sei lange still geblieben, zu still und habe sich anfangs nicht klar genug gegen Putins Invasion in der Ukraine geäußert. Doch Pinchas Goldschmidt ist auch Diplomat und weiß, was auf dem Spiel steht. Wer sich öffentlich kritisch äußert, muss Repressionen befürchten bis zur Haft. Das gelte auch für Rabbiner, sagt er. Was wiederum Konsequenzen habe für jene, um die er sich als Rabbiner kümmern will. Viele hätten Angst, seien noch dort, andere wie er sind geflohen und arbeiten jetzt im Exil.
Wir glauben, dass zwischen 20% und 30% der jüdischen Gemeinde weg sind oder auf dem Weg sind, von Russland wegzuziehen.
Goldschmidt ist für 7 Jahre wiedergewählt worden als Oberrabbiner von Moskau in Abwesenheit. Und trotzdem hat ihn kurz darauf die russische Regierung zur unerwünschten Person erklärt. Keine neue Erfahrung für ihn. Auch 2005 hatte er eine ähnliche Situation. Und jetzt würde er trotzdem kurz vor dem jüdischen Lichterfest Chanukka Mitte Dezember zurückreisen in sein Land. Der Rabbiner überlegt kurz.
Das würde mir viele abraten, ja.
Der Krieg, sagt er, habe allen in Europa nur Kummer und Sorgen gebracht. Und für alle zudem auch noch diese hohen Energiepreise. Was an baulichem Erbe, von Kirchen bis Synagogen in der Ukraine bislang zerstört worden sei, könne er noch nicht sagen. Viele jüdische Menschen hingegen hätten sich bei Zeiten zur Flucht entschlossen.
Sie sind heute in Deutschland, in Österreich, in Rumänien und auch in Israel.
Hier also, auch in Jerusalem, treffen nun ukrainische und russische Flüchtlinge aufeinander. Sie beginnen einen Neuanfang, plötzlich als Nachbarn. Doch, wie geht das? Pinchas Goldschmidt meint, sehr gut. Alle seien aus einer Not geflohen, nicht nur die Ukrainer.
Die Russen sind geflüchtet, weil sie möchten nicht in ein Regime leben, wo in ihrem Namen Kriege geführt worden sind. Und jetzt wir zurück zu einer quasi totalitären Regime zurückgegangen sind.
Dass der Krieg bald zu Ende sein könnte, hält er für unwahrscheinlich. Es könne noch Monate dauern, sagt Pinchas Goldschmidt illusionslos inmitten seiner Kaffeepause im Jerusalemer Exil. Vielleicht kann er irgendwann zurück nach Moskau und anknüpfen an das, was er als seine Lebensaufgabe ansieht. Seit 30 Jahren setzt er sich dafür ein, das jüdische Leben in Moskau wieder aufzubauen, Schulen zu errichten, das Gemeindeleben und die Synagogen. Mit vielen Politikern war er im guten Austausch und lobt die Ära Gorbatschow. Jetzt aber sei alles anders, auch der interreligiöse Dialog. Wie sehr er enttäuscht sein muss, auch von der russisch-orthodoxen Kirche und Patriarch Kirill, kann man nur erahnen. Dessen Namen nimmt er nicht in den Mund.
Ich glaube, das sind Fragen, die diese religiösen Leader alleine beantworten sollen, wenn sie Rechenschaft vor Gott und vor ihrer Gemeinde geben werden. Und ich kann nur für mich allein sagen, dass ich glaube, dass ich habe das Richtige getan.
Er verabschiedet sich, der Terminplan drängt, hinein ins Auto, zurück ins Büro. Weiter geht es im Alltag des Rabbiners im Exil.
Rabbiner im Exil, der Vorsitzende der Europäischen Rabbinerkonferenz und Moskauer Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, lebt gezwungenermaßen fern der Heimat. Und Blanka Weber konnte ihn in Jerusalem treffen. Das Auftreten des Moskauer Patriarchen seit Beginn des Krieges hat einer Frage neue Aktualität verliehen. Wie halten es die Geistlichen eigentlich mit den Mächtigen? Gerade in Zeiten, denen die Führung eines Staates einen völkerrechtswidrigen Krieg führt gegen ein anderes Land, der tausenden Menschen das Leben kostet. Der schottische Reformator John Knox starb heute vor genau 450 Jahren. In seiner Heimat ist er bis heute populär. Im Rest von Europa weniger. Aber in der Zeit des Nationalsozialismus verhalf der evangelische Theologe Karl Barth den Schriften eben von John Knox zu neuer Popularität, weil die sich intensiv und vor allem ohne Blatt vor dem Mund mit der Frage des bewaffneten Widerstands auseinandergesetzt haben. Gegen die Tyrannei bis hin zum Tyrannenmord. Was ihn auch heute, 4,5 Jahrhunderte nach seinem Tod, noch hochaktuell macht. Gerade auch für die Debatte um Krieg und Pazifismus in der evangelischen Kirche. Thomas Klatt ist dem Leben des schottischen Reformators nachgegangen.
Wir wissen vergleichsweise wenig über John Knox. Wir wissen über Martin Luther, über Johannes Calvin genauestens, wie sie zum Reformator geworden sind, wie ihre Studienzeit abgelaufen ist. Bei John Knox wissen wir nicht einmal genau das Geburtsjahr. Und über seine Jugend bis zu einem gewissen Datum wissen wir also sehr wenig. Das ist der erste Grund, warum man weniger über John Knox redet, forscht.
Sagt der evangelische Theologe Christoph Strom. Er hat an der Universität Heidelberg den Lehrstuhl für Reformationsgeschichte und neuere Kirchengeschichte inne. John Knox, in Deutschland nur wenigen bekannt, in Schottland kennt ihn jeder.
Er hat eine große Bedeutung für Schottland, für die Identität des Königreichs Schottlands, auch in einer gewissen Rivalität, in einem Spannungsverhältnis mit England. Und das hat mit seiner spezifischen Art, die Reformation voranzubringen, durchaus zu tun. Also John Knox ist jemand, der nicht als Theologe in der Studierstube mit großen Werken bedeutsam geworden ist, sondern das ist ein Prediger gewesen mit großer rhetorischer Kraft. Ja, man hat ihn auch immer wieder als ein Prediger, der wie eine alttestamentliche Figur predigt, beschrieben. Jemand, der sehr zupackend gewesen sein muss und der eben auch sehr konfrontativ sein konnte.
John Knox, im schottischen Haddington geboren, wurde 1536 zum Priester geweiht. Bald aber folgte er dem reformierten Glauben und wandte sich gegen die katholische Kirche in Wort und Tat. 1547 schloss er sich einer Gruppe Aufständischer an. Sie hielten die Bischofsburg in St. Andrews besetzt, sagt Anselm Schubert vom Lehrstuhl für Neuere Kirchengeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Trotzdem kann man nicht sagen, dass er eine Art zweiter Thomas Münzer war. Knox hat ja nicht selber wie Thomas Münzer eine Gruppe von aufständischen Bauern angeführt, sondern hat sich auf seine Rolle als Prediger beschränkt.
St. Andrews wurde bald, unterstützt von einer französischen Flotte, zurückerobert. John Knox musste eine 19 Monate lange Galeerenstrafe verbüßen. Danach wurde er, wie viele andere reformierte Schotten, zum Glaubensflüchtling. Knox ging nach Genf. Christoph Strom.
Da gibt es diese berühmte Formulierung, dass er Genf als die vollkommenste Schule Christi auf Erden seit den Tagen der Apostel bezeichnet hat, dass er ganz nahe sich an Calvin orientiert hat, dass eben auch die Kirchenordnung und die Kirchenzucht am Wort Gottes orientiert umgesetzt werden muss, ist ganz klar über Einstimmung mit Calvin.
John Knox kehrte 1559 in seine Heimat zurück und setzte dort um, was er bei Calvin in Genf gelernt hatte, Anselm Schubert.
Als Kirchenpolitiker und als der Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es darum geht, den schottischen Adel so zu vereinen, dass er eine Regierungsform bildet, die nach John Knox' Meinung gottesfürchtig ist. Und darin liegt eigentlich das Verdienst, also in der Kirchenpolitik und in der Härte der Durchsetzung. Dass er ein Nationalheld ist, zumindest für die Kirk of Scotland, also für die schottisch-presbyterianische Staatskirche, die sie ja bis ins 20. Jahrhundert war, das wird man schon sagen können. John Knox ist eine in hohem Maße aufgeladene Identifikationsfigur für das schottische Selbstbewusstsein.
John Knox hat nicht nur die schottisch reformierte Kirchenordnung mitgeschrieben, sondern 1560 auch ein eigenes Glaubensbekenntnis verfasst, die Confessio Scotica. Für seine Kirche, wie auch für andere reformierte Kirchen, waren und sind eigene Bekenntnisse bis heute wichtig.
Gewirkt hat das schottische Bekenntnis, an dem er maßgeblich mitgearbeitet hat, in dem eben auch zu den guten Werken gezählt wird, dass man gegen tyrannische Herrschaft sich wehrt. Da liegt eine große Wirkung schon in der Reformationszeit, aber vor allem dann auch noch bis ins 20. Jahrhundert.
Christoph Strom von der Universität Heidelberg. Anselm Schubert schränkt ein, das Plädoyer für den Tyrannenmord sei bei John Knox zunächst einmal nur einer von vielen Bekenntnispunkten.
Der Tyrannenmord wird nur in einem einzigen winzigen Nebensatz erwähnt, und zwar unter der Menge all der guten Werke, die vor Gott gefällig sind. In Artikel 24 von der Confessio Scotica wird vielmehr darauf hingewiesen, dass man jeder von Gott eingesetzten Obrigkeit gehorsam sein muss.
Und dennoch?
Es stimmt, dass John Knox in anderen Texten, aus den 60er Jahren vor allen Dingen, 50er und 60er Jahren, durchaus also die schottischen Hochadel aufgefordert hat, aktiv zu den Waffen zu greifen und die katholische Regentin zu bekämpfen. Damit ist er allerdings in der Sache auch nicht viel anders als andere reformierte Theologen des 16. Jahrhunderts und übrigens auch nicht viel anders als einige katholische Theologen des 16. Jahrhunderts. Nur wieder in der Offenheit, in der er die Dinge ausspricht, in der er tatsächlich reale Personen auffordert, jetzt zu handeln, das unterscheidet ihn von Leuten wie Calvin oder etwa katholische Theologen wie Bellarmine. Auch für diese Theologen gilt die Absetzung einer gottfriedigen Obrigkeit als Christenpflicht oder zumindest als Christenrecht. Nur die sagen es nicht so offen.
Nur Lutheraner hätten sich kaum an der Idee eines aktiven Widerstandsrechts gegen die Tyrannei beteiligt, sagt Schubert. Erst der reformierte Schweizer Theologe Karl Barth rief schließlich in der Nazizeit auch zum militärischen Widerstand gegen Hitler auf, so Christoph Strom.
1938 hat Karl Barth in Aberdeen eine Vorlesungsreihe gehalten, in der er dieses schottische Bekenntnis thematisiert hat. Diese Vorlesungen sind dann veröffentlicht worden. Und da ist auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des Jahres 1938 dann eine besondere Wirkung dieser schon erwähnten Formulierung, der Tyrannis widerstehen als gutes Werk als Christenpflicht entstanden. Weil Karl Barth das in der Tat so auch in seinem Jahre 1938 als relevant und zu aktualisieren gesehen hat. Ja, und dann gibt es auch in dieser Situation vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, dass jeder, der jetzt gegen Hitler kämpft, dann für die Kirche Jesu Christi kämpft.
Christoph Strom möchte dann aber doch auch eine Lanze für die Lutheraner brechen, denn die hätten im Magdeburger Bekenntnis 1551 durchaus auch zum Kampf gegen die Tyrannei aufgerufen. Kaum aber einer war so konsequent wie John Knox.
Die Rede vom Kampf gegen die Tyrannen oder Tyrannenmord gibt es in allen Konfessionen. Selbst in der lutherischen Konfession gibt es da Ansätze dazu. Bei den Jesuiten gibt es das. Es ist also keineswegs originär reformiert. Aber es gibt eine Zuspitzung in der schottischen Situation, wo John Knox meinte, man muss jetzt, um das Evangelium zu verteidigen, gegen die Tyrannis kämpfen.
John Knox sei damit bis heute aktuell. Auch die Idee vom Tyrannenmord. Mit allen Mitteln der Tyrannei widerstehen und nicht nur davon reden. Darüber werde heute in den evangelischen Kirchen in Deutschland angesichts des Kriegs in der Ukraine viel zu wenig nachgedacht, beklagt Christoph Strom, evangelischer Theologe an der Universität Heidelberg.
Die Situation ist in der Tat im Moment so, dass es nötig ist zu fragen, wofür muss ein Christ, eine Christin auch mit Gewaltmitteln kämpfen. Wenn die elementare Rechtsordnung, wenn der Frieden, wenn die Menschenrechte, wenn die internationale Friedensordnung fundamental gestört wird, kann man sich da sozusagen auf Neutralität, auf Gewaltfreiheit zurückziehen oder muss man da im reformatorischen Sinne notfalls mit Gewaltmitteln verteidigen, dass es eben zur Christenpflicht gehören kann, der Tyrannis zu widerstehen.
Auch 450 Jahre nach seinem Tod noch aktuell der schottische Reformator John Knox, der heute vor 450 Jahren starb. Thomas Klatt hat ihn porträtiert. Die Energiekrise in Europa wirft für Religionsgemeinschaften ganz praktische Fragen auf, nämlich ganz einfach danach, ob die Gemeinde beim Beten nicht vor Kälte zittert. Auch ohne Energiekrise sind ja zum Beispiel Kirchen gar nicht so leicht so zu heizen, dass man sich dort auch wohlfühlt. In Moscheen wird erwartet, dass man vor dem Betreten die Schuhe auszieht und in Kirchen, Moscheen und Synagogen beten zudem ja auch ältere Menschen. Also die Frage ist, kann man die Heizung einfach ausschalten? Josephine Janert hat mit Vertreterinnen und Vertretern von Gemeinden gesprochen und so viel vorab, die Patentlösung gibt es nicht.
Berlin-Kreuzberg in der libanesisch-arabisch geprägten Omar ibn al-Khattab-Moschee. Rund 20 Männer sind zum Gebet erschienen. Sie sind auf Strümpfen über den dicken Teppichboden gelaufen. Jetzt werfen sie sich nieder. Die 2010 eingeweihte Moschee hat eine Fußbodenheizung. Angewärmte Luft soll auch aus den Schlitzen an der Decke dringen. Doch heute ist es ziemlich kühl. Das Heizsystem ist gedrosselt. So hat es der Träger der Moschee beschlossen, der Islamische Verein für wohltätige Projekte. Biral Uçan ist der Sprecher der Moschee.
Uns wurde gesagt, also die Preise steigen um den Faktor 4-mal.
Niemand soll der Moschee fernbleiben, weil es dort zu kalt ist. Die Temperatur gut zu regulieren, sei ein Balanceakt. Denn wenn zum traditionellen Freitagsgebet mehrere hundert Menschen erscheinen, sei es ganz von allein etwas wärmer, sagt Birol Uçan. Der Verein müsse sparen. Die Moschee hatte während der Corona-Lockdowns weniger Einnahmen.
Das Haus ist spendenfinanziert. Wir waren auch zeitlang zu, also die Einrichtung war komplett zu. Und dann wurde sie zwar geöffnet, aber da gab es halt Zugangsbeschränkungen. Und das spielt auf alle Fälle auf den Spendeneingang eine Rolle. Also wenn wenig Menschen da sind, wird auch weniger gespendet. Ist halt so.
Überall im Haus hängen Schilder, die zum Sparen anhalten. Wenn möglich, sollen Besucher auf den Lift verzichten. Besucher wegen der Energiekosten um eine Extraspende zu bitten, das will der Verein vorerst nicht.
Es ist uns bewusst, dass Geld ein sensibles Thema ist. Wenn man jetzt Menschen ständig um Geld fragt und wir wissen, dass die Leute selber privat finanziell in Schwierigkeiten sind und dann Man versucht einfach mit dem, das, was da ist, umzugehen. Sollte es aber so zu einer wirklichen Notlage kommen, dann werden die Leute auch ein Verständnis dafür haben, dass man das mal macht. Aber wenn man jetzt ständig da sagt, ja Leute, Geld, Geld, Geld. Die Leute sagen das nicht im Gesicht, aber man weiß es. Also das ist ein Thema. Manche kommen vielleicht eventuell nicht. Sie sagen, immer wenn ich da hingehe, soll ich Geld geben.
Szenenwechsel. In der sächsischen Stadt Zwickau steht die evangelische Lutherkirche. Zum sonntäglichen Gottesdienst finden sich im Schnitt 150 Menschen ein. Andreas Körnig engagiert sich ehrenamtlich in der Gemeinde.
Wir haben durch die Stadt Zwickau gefördert eine sehr moderne Heizung in der Kirche, die unsere Kirche auch wirtschaftlich beheizt, sodass wir hoffen, dass wir mit den Kosten zurechtkommen.
Sie haben ausgerechnet, dass es wohl 250 Euro kosten wird, die Kirche an einem Sonntag warm zu halten. Deshalb haben sie die Heizung etwas heruntergedreht. Wegen der vielen Kinder und der alten Leute sei es aber nicht angebracht, sie ganz auszuschalten, sagt Körnig. Zumal viele Familien nach dem Gottesdienst noch bleiben, bei einer gemeinsamen Kaffeerunde.
Und deswegen ist auch für uns eine warme Kirche, und das heißt bei uns im Winter 17 bis 18 Grad, eine Kirche, wo man sich wohlfühlen kann, wo man ankommen kann, wo man Gemeinschaft leben kann. Und da gehört einfach auch die Wärme ein Stück dazu. Deswegen haben wir aber auch für Menschen, denen auch die 18 Grad noch etwas zu kalt sind, Decken angeschafft.
Heiße Getränke gibt es nicht erst zur Kaffeerunde, sondern zum Aufwärmen schon vor dem Gottesdienst. Halleluja. Noch einmal Szenenwechsel. Brandenburg an der Havel, Freitag 8:30. 72.000 Einwohner hat die Stadt westlich von Berlin. Katholiken sind hier in der Minderheit.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Zur Frühmesse kommen rund 20 ältere Menschen. In der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit ist es bitterkalt. Pfarrer Matthias Patzelt erklärt nach dem Gottesdienst:
Also wir wollen 10 Grad nicht überschreiten, haben wir im Kirchenvorstand beschlossen. Wobei unsere Gemeinde ein bisschen trainiert ist vom letzten Winter. Da ist im Januar die Heizung ausgefallen und da hatten wir dann manchmal 5, 6 Grad. Und das wurde, weil man um die Umstände wusste, auch genügsam hingenommen. Und ich denke, das werden wir in diesem Winter dann auch gut hinbekommen.
Patzelt erklärt weitere Sparmaßnahmen. Die Sakristei und andere Nebenräume werden gar nicht beheizt. Eine zweite katholische Kirche in der Stadt bleibt im Winter ganz geschlossen. So habe man es schon seit ein paar Jahren gehandhabt.
Aber ein größeres Thema sollte für uns als Christen natürlich sein, dass wir schauen, wo sind Menschen, die selber in Not geraten, wo können wir vielleicht auch Türen und warme Räume öffnen. Also da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, muss ich gestehen. Das wird aber Thema sein, dass wir schauen, wo sind Menschen in Not? Nicht nur die Kälte der Temperatur, sondern auch soziale Kälte, Einsamkeit. Das ist, denke ich, im kommenden Winter vielleicht noch ein dringenderes Thema als die Kirchkasse.
Die Gemeindemitglieder sind wild entschlossen, der Kälte zu trotzen. In zugigen Gebäuden frieren, das kennen sie schließlich noch aus der DDR-Zeit.
Da müssen wir durch, hilft alles nichts. Wenn es jetzt hier drauf ankommen würde, die Heizkosten zu übernehmen, also ich wäre da bereit, dann auch so meinen Beitrag zu leisten, ja. Wir müssen ja jetzt alle sehen, dass wir durch die Zeit kommen.
So kalt ist mir nicht, die eine Stunde. Ich bin früher im Fußball gegangen, da steht man anderthalb Stunden im Freien.
Wir haben Sonne im Herzen und deshalb ist uns auch nicht so kalt.
Besser kann man es nicht sagen. Besser kann man es nicht sagen. Wir sind verwöhnt, weil wir es über Jahre mit der größten Selbstverständlichkeit alles hatten. Und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zum Nachdenken, und die Ersten machen es ja auch und überlegen allen Ernstes, wo man nicht doch was sparen kann. Und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zum Machen. Das ist meine tiefste Überzeugung und ich sehe das in einer großen Gelassenheit.
Bibbern beim Beten, wie Religionsgemeinschaften mit der Energiekrise umgehen. Darüber hat Josefin Janert mit Menschen in Gemeinden gesprochen. Und das war Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier gibt's gleich nach den Nachrichten unser Service-Magazin Marktplatz. Und da geht es bei meiner Kollegin Britta Fecke um das Thema vogelfreundliche Gärten und Balkone. Und wie immer können Sie sich an der Sendung beteiligen mit Ihren Fragen und auch Ihren Ideen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail ins Studio marktplatz@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.